wenn wir nach Selbstzeugnissen, also danach fragen würden, was haben uns die Kinder überliefert, dann müssten wir sagen, es ist eigentlich gar nichts passiert, weil wir haben nicht ein einziges Zeugnis von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin des Kinderkreuzzugs. Also wenn wir rein danach fragen würden, die historische Authentizität des Phänomens an Primärzeugnissen, also an Selbstzeugnissen, sogenannten Ego-Dokumenten festmachen würden, dann müssten wir sagen, wir wissen gar nichts.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Tim Weitzel über den Kinderkreuzzug. Oder, besser gesagt, über die wenigen Fakten, vielen Fragezeichen und zahlreichen Legenden über die so bezeichneten Ereignisse am Anfang des 13. Jahrhunderts. Dabei beziehen wir uns auch immer wieder auf die davor und auf parallel ablaufende Kreuzzüge. Die relevanten Folgen dazu aus meinem Podcast habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich über eure Kommentare zum Podcast, über eine gute Bewertung auf den einschlägigen Plattformen und eure Unterstützung auf PayPal und Steady. Herr Dr. Weitzel ist neu im Podcast und schildert zunächst seinen Weg zur Beschäftigung mit dem sogenannten Kinderkreuzzug. Dann versuchen wir, Licht ins Dunkle zu bringen, Fakt von Fiktion zu trennen und euch so einen Überblick über dieses spannende Thema zu liefern. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Juli 2024.
Ja, mein Name ist Tim Weitzel und ich bin so zum Kinderkreuzzug gekommen, eigentlich über meine Promotion. Ich habe an der Universität Konstanz promoviert zu einer Kreuzzugsthematik, in der ich der Titel meiner Dissertationsschrift, die veröffentlicht wurde, ist Kreuzzug als charismatische Bewegung. Die wurde 2015 als Dissertation angenommen, dann 2019 im Thorbecke Verlag publiziert. Und da geht es mir um eine Interpretation, eine Neubewertung der Kreuzzugsbewegung. Also da geht es mir gar nicht vornehmlich um den Kinderkreuzzug, sondern um die Kreuzzugsbewegung als Ganze, wobei der zeitliche Fokus auf dem ersten und dem zweiten Kreuzzug liegt. Also 1095 mit dem Konzil von Clermont geht es da los in dem Buch und es endet 1149, also so mit den Ausläufen des zweiten Kreuzzugs. Und den Kinderkreuzzug, den thematisiere ich dort am Rande, vor allen Dingen deswegen, weil der Kinderkreuzzug von der Forschung eigentlich der einzige ist, wo es schon einmal das charismatische Moment für erprobt wurde. Und meine Idee war es in meiner Dissertation, nun dieses charismatische Moment einmal auf die Kreuzzugsbewegung als Ganze zu legen und zu schauen, wie weit wir damit kommen, wenn wir einen neuen Blick auf die Kreuzzugsbewegung werfen. Und ich hoffe, dass man damit weit kommt. Aber so bin ich zur Kreuzzugsthematik gekommen.
Und ich habe das Gefühl, damit auch schon ein Thema für unser nächstes Gespräch gefunden zu haben. Aber wir bleiben heute erstmal beim sogenannten Kinderkreuzzug. Und ich sage immer so genannt, weil wenn man anfängt dazu zu lesen, das Erste, was man meistens liest, ist, man ist sich nicht sicher, ob es überhaupt Kinder waren und überhaupt ein Kreuzzug. Können Sie da Licht ins Dunkel bringen?
Ja, tatsächlich ist das ein sehr sagenumwobenes und vor allen Dingen auch sehr, sehr umstrittenes Phänomen, was eigentlich schon beim Titel anfängt. Das haben Sie ja schon angesprochen. Also Kinderkreuzzug, diese beiden Komponenten Kinder und Kreuzzug, beides ist umstritten. Zeitgenössisch wird das als Peregrinatio Puerorum, also Peregrinatio bezeichnet eigentlich klassisch, terminologisch eher die Pilgerfahrt, ist dann später aber auch ein Begriff, der für die Kreuzzüge angewandt wird, weil man muss dazu wissen, dass es zeitgenössisch, also im 12., aber vor allen Dingen auch noch im 13. Jahrhundert eigentlich kein Äquivalent, kein Funktionsäquivalent zum heutigen Kreuzzugsbegriff gibt. Das heißt, das, was wir heute als Kreuzzug bezeichnen, wird im zeitgenössischen lateinischen Sprachgebrauch eher als Peregrinatio, also eher Pilgerfahrt, oder auch als Via, als Weg, Iter, auch Weg, aber auch als Exercitus, also als mit militärischen Vokabeln, die jetzt eher Heerfahrt bezeichnen, Kriegszug bezeichnen können. So wird der Kreuzzug semantisch gefasst. So, das ist schon mal das erste Problem, dass fraglich ist, ob es überhaupt ein Kreuzzug ist oder nicht. Das ist terminologisch nämlich nicht festzumachen. Und dann puerorum, Genitiv Plural von puer, also von junge, Knabe. So kommt das zustande. Also man bezeichnet es zeitgenössisch irgendwie als Pilgerfahrt der Jungen, ja, oder der Knaben. Und das hat dann Fragen aufkommen lassen, ob das denn tatsächlich, ob man dieses Phänomen, also die Peregrinatio Puerorum, unter den Kreuzzugsbegriff als das, was wir heute den Kreuzzug definieren, auch da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, subsumieren können. Und tatsächlich gibt es da eine große Diskussion und das ist alles andere als ausgemacht. Und deswegen, wir haben es ja angesprochen, wird das gerne mit einem so genannt oder angeblich versehen und eigentlich diese, zumindest das, der Kreuzzugscharakter wird nur in Anführungszeichen benutzt.
Wir wissen also nicht genau, wer an diesem Kreuzzug teilgenommen hat. Trotzdem muss ja da irgendwas passiert sein. Also, welche Ereignisse führen dazu, dass wir später von einem Kinderkreuzzug sprechen?
Die Quellenlage ist kompliziert. Also wir wissen eigentlich, ob überhaupt irgendetwas passiert ist, wenn wir nach Selbstzeugnissen, also danach fragen würden, was haben uns die Kinder überliefert, dann müssten wir sagen, es ist eigentlich gar nichts passiert, weil wir haben nicht ein einziges Zeugnis von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin des Kinderkreuzzugs. Also wenn wir rein danach fragen würden, die historische Authentizität des Phänomens an Primärzeugnissen, also an Selbstzeugnissen, sogenannten Ego-Dokumenten festmachen würden, dann müssten wir sagen, wir wissen gar nichts. Das ist natürlich eine relativ radikale Einstellung, weil das ist auch bei vielen anderen Phänomenen im Mittelalter so gegeben, dass wir eigentlich keine Selbstzeugnisse haben. Das, was wir über das Phänomen wissen, stammt also alles aus zweiter Hand, meistens aus Annalen, also aus der Geschichtsschreibung zu bestimmten Städten oder Klöstern. Ja, das heißt, da hat uns ein Annalist dann meistens mit dem regionalen Fokus etwas überliefert und erwähnt im Zuge dieses historiografischen Berichts dann auch meistens zum Jahr 1212 von der Peregrinatio Puerorum. Also es wird ein Kinderkreuzzug erwähnt, da gibt es an die 50 Quellen, die dann wieder unterschiedlich klassifiziert werden, meistens nach der Glaubwürdigkeit. Und so kann man dann einige eher glaubwürdige Texte herausdestillieren, die meistens über die zeitliche Nähe zum Phänomen als glaubwürdig ausgewiesen werden. Also das kann man in Geschichtswissenschaften so sagen. Das kommt eigentlich aus der klassischen, ja, Konzeptualisierung dieser Disziplin im 19. Jahrhundert als kritische Wissenschaft. Desto näher eine Quelle zeitlich am Phänomen liegt, desto glaubwürdiger wurde traditionellerweise diese Quelle gesehen. Und gleichzeitig kann man sagen, dass der klassischen Geschichtswissenschaft der Augenzeugenbericht als besonders glaubwürdig galt. Sie sehen schon, ich formuliere das relativ vorsichtig, weil sich auch da ein Umdenken abgezeichnet hat. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, dass den Kulturwissenschaftler oder die Kulturwissenschaftlerin nur noch der Augenzeugenbericht als heiliger Gral, ja, gilt. Das haben sich die Akzente verschoben. Das hängt natürlich sehr stark davon zusammen, wonach man fragt. Fragt man jetzt fokusmäßig nach der Legendenentwicklung, dann kann auch ein viel später entstandener Text sehr aussagekräftig sein. Fragt man danach im Sinne von Leopold von Ranke, dem großen Historiker des 19. Jahrhunderts, der eigentlich der Gründervater der modernen Geschichtswissenschaft als kritische Disziplin, der einmal gesagt hat, die Aufgabe des Historikers ist es zu sagen, wie die Dinge eigentlich gewesen, dann sind diese Texte, diese später entstandenen Texte, in denen sich eher Legenden finden, nicht besonders aussagekräftig. Ja, also das heißt, die Frage danach, welche Texte wir als besonders interessant finden, richtet sich immer nach der Fragestellung. Ja? Und wenn wir halt danach fragen, wo sind die Kinder, wenn es denn überhaupt Kinder waren, also wo ist die Peregrinatio Pororum, um mal diesen lateinischen Terminus zu bleiben, entstanden? Welche Route haben sie gewählt? Wie viele sind nun tatsächlich in Italien oder in Marseille gelandet? Wo wollten sie überhaupt hin? Dann müssen wir sagen, haben wir sehr, sehr, sehr wenig verlässliche Quellen. Wenn es allerdings darum geht, die Legenden zu rekonstruieren und auf ihre Logik hin zu hinterfragen, dann gibt es schon mehr Quellen, die wir befragen können. Ja? Also die Bewertung des Phänomens und auch die Beurteilung, wie glaubwürdig es ist, hängt tatsächlich von der Fragestellung ab.
Natürlich kann man ein Negativ jetzt nicht beweisen, aber wir sind uns schon ziemlich sicher, denke ich, dass nicht wie beim ersten Kreuzzug ein Aufruf des Papstes dahinter steht und eine groß angelegte Werbekampagne von Geistlichen und Adeligen. Also der Papst hat die Kinder nicht auf den Kreuzzug geschickt, richtig?
Also wenn was zweifelsfrei feststeht, ist, dass dieses Phänomen Kinderkreuzzug nie vom Papst sanktioniert wurde, also mit Privilegien ausgestattet wurden, wie jetzt beispielsweise der erste oder der zweite oder auch der dritte Kreuzzug. Also sind ja diese großen Kreuzzüge, die meistens mit so einer Ordnungszahl versehen werden. Das ist richtig. Dass es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Kreuzzugspredigt, also päpstlicher Propaganda, könnte man auch sagen, und Kinderkreuzzug ist, ist in der Forschung umstritten. Es wird darüber spekuliert, inwieweit der Kinderkreuzzug vielleicht zumindest mittelbar durch Kreuzzugswerbungen stattgefunden hat, weil im Zuge oder im zeitlichen Kontext des Kinderkreuzzugs, also wegen in der Zeit Anfang des 13. Jahrhunderts, also 1212, wird klassisch der Kinderkreuzzug angesetzt, fanden auch Werbungen für Kreuzzugsbewegungen statt. Innozenz der Dritte war ja der Kreuzzugspapst oder der Papst, der zu diesem Zeitpunkt herrschte oder auf der Kathedra Petri saß. Und von diesem Papst sind sehr, sehr viele Kreuzzüge angestoßen worden. Und es wird darüber spekuliert, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen dieser Werbung und dem Kinderkreuzzug gibt. Aber da kommt man letztlich, und das muss man direkt einwenden, über Spekulation nicht hinaus. Ein bekannter Forscher des Kinderkreuzzugs, Gary Dixon, der hat diese Ideen durchgespielt, inwieweit eine Werbung zum Kreuzzug, zu einem offiziellen Kreuzzug übergesprungen sein könnte und den Kinderkreuzzug in Gang gesetzt haben könnte. Aber wie Sie sehen schon durch die Verwendung des Konjunktivs, das lässt sich letztlich nicht festmachen. Man kann nur sagen, was sich sicher sagen lässt, ist, der Kinderkreuzzug findet nicht im luftleeren Raum statt. Es gibt zeitgleich Kreuzzugswerbung im lateinischen Westen. Und es könnte sein, dass zumindest diese Bewegung, die wir heute als Kinderkreuzzug bestehen, durch eine solche Werbung angestoßen sein könnte. Aber Sie haben es ja richtig gesagt, auch schon eben, sanktioniert hat der Papst das nie. Also der Papst hat nie Privilegien ausgesprochen oder das offiziell durch einen Legaten begleitet.
Ich finde es an dieser Stelle wichtig, kurz auf den Kontext der anderen Kreuzzüge einzugehen. Also der erste Kreuzzug, Sie hatten es erwähnt, ist über 100 Jahre her. 1187 hatte Saladin Jerusalem zurückerobert. Der dritte Kreuzzug war mit der Wiedereinnahme gescheitert und der vierte Kreuzzug endete und eskalierte mit der Plünderung Konstantinopels. Zudem führt die Kirche seit 3 Jahren, 1209, einen Kreuzzug gegen die Katharer in Südfrankreich. Wie passt das, was wir Kinderkreuzzug nennen, in diesen historischen Kontext dann rein? Was hat das mit den anderen Kreuzzügen zu tun?
Ja, das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Also zeitlich, das habe ich ja schon angesprochen, passt es natürlich sehr, sehr gut. Also wir haben es ja gerade erwähnt, der Albigenserkreuzzug läuft gerade an. Das ist tatsächlich dann auch eine Idee, dass es über die Werbung für diesen Kreuzzug irgendwie der Funke übergesprungen sein könnte. Gleichzeitig laufen aber auch Pläne für einen weiteren Orientkreuzzug in der Zeit. Ja, das könnte der Funke gewesen sein. Aber wenn man einmal von dem ganz konkreten Zusammenhängen abstrahiert und das Phänomen Kinderkreuzzug in die weitere Kreuzzugsbewegung einbettet, dann sind es mehrere Ideen, die den Zusammenhang herstellen können. Also einerseits natürlich terminologisch. Also die Zeitgenossen ordnen das als Peregrinatio schon der Kreuzzugsbewegung zu. Ich hatte das ja erwähnt, Kreuzzüge werden zeitgenössisch vor allen Dingen, nicht ausschließlich, aber vor allen Dingen als Peregrinatio tituliert. Also wir haben hier schon eine Verbindung rein terminologischer Art. Dann wird in fast allen Chroniken, die über den Kinderkreuzzug berichten, erwähnt, dass die Kinder das Kreuz genommen hätten. Damit ist gemeint, dass sie diese seit dem ersten Kreuzzug übliche nonverbale Kommunikation, dieses Ritual, dem folgen, dass sie ein Kreuzzeichen auf ihre Kleidung heften. Und auch das weist die Teilnehmer des Kinderkreuzzugs irgendwie rein semantisch, symbolisch, doch durchaus der Kreuzzugsbewegung zu. Aber das geht noch weiter. Es sind nicht nur die Symbole und die Sprache, sondern es ist auch die Zielsetzung. Weil die Kinder, die Teilnehmer des Kinderkreuzzugs, ob es nun Kinder waren, vornehmlich ist höchst umstritten, sei mal dahingestellt. Da werden wir bestimmt gleich noch etwas näher drauf eingehen. Aber erstmal die Idee, die sie verfolgt haben, ist nämlich ganz interessant. Sie wollten nämlich wahrscheinlich, wenn wir den Chroniken trauen können, das Heilige Kreuz, was in der Schlacht von Hattin verloren gegangen ist. Ja, also bis heute weiß man ja nicht, was damit passiert ist. Das ist eine Reliquie, die das Heilige Kreuz darstellen soll. So glaubt man das in der Zeit. Also sozusagen eine der Hochreliquien der Christenheit soll im Zuge des ersten Kreuzzugs in Jerusalem wiedergefunden worden sein. Und die kommt dann, diese Hochreliquie, kommt dann in der Schlacht von Hattin abhanden. Und man weiß nicht, wie der Verlauf ist, was damit passiert. Und diese Kinder sollen dieses Kreuz zurückholen wollen, zurückerobern wollen. Und auch dazu noch, dass noch Jerusalem, das ja, das wurde ja auch schon gerade eben schon erwähnt, auch durch den dritten Kreuzzug nicht zurückerobert werden konnte. Nur Akkon wurde zurückerobert. Auch diese für die Christenheit, ich denke, das muss man gar nicht betonen, auch im ersten Kreuzzug war ja Jerusalem zumindest das Marschziel, so hat das einmal Karl Erdmann, der große Kreuzzugsforscher, bezeichnet. Also Jerusalem ist sicherlich einer der neuralgischen Punkte der Kreuzzugsbewegung. Und das wollen nun auch die Kinder zurückerobern. Und das führt natürlich dazu, dass man erstmal sich dann verwundert, vielleicht den Kopf schüttelt, wenn man dann gleichzeitig erfährt, dass die Kinder unbewaffnet sind. Ja? Und das ist zuerst einmal zeugt das eine kognitive Dissonanz. Man denkt, wie können die denn in glauben, dass sie das Heilige Kreuz und gleichzeitig auch das Heilige Land oder eine der wichtigsten Stätten des Heiligen Landes zurückerobern können? Ja, also terminologisch wird Palästina, das Land, der geografische Raum wird in den Texten als Loca Sancta bezeichnet. Deswegen steht auch in der Kreuzzugsforschung wird gern auf diese Region als heiliges Land Bezug genommen. Also es ist ein Quellenbegriff, wenn vom Heiligen Land die Rede ist. Und sie wollen nun diese Region zurückerobern. Da fragt man sich natürlich, wie wollen sie das denn waffenlos machen? Und die Idee ist, dass hier offensichtlich ein Wunder darauf gehofft wird. Nämlich, dass sich, wie das im Pentateuch, also im Alten Testament, in den Büchern Mose, auch beschrieben wird, dass sich das Meer teilen soll und man trockenen Fußes offenbar, zumindest einige der Chronisten schreiben diesen Glauben den Kindern zu, dass man glaubt, dass sich das Meer teilt und man dann in die Levante oder in das Heilige Land, wie es meistens benannt wird, zieht und dort wieder durch ein Wunder dieses Gebiet zurückerobern wird. Das heißt, trotz Waffenlosigkeit wird eine militärische Agenda verfolgt. Das ist ganz interessant. Und das wiederum ist der Link, ob es nun ein Missing Link ist oder nicht. Also es ist eine Verbindung zwischen der Kreuzzugsbewegung und dem Kinderkreuzzug.
Eine Parallele tut sich mir auch auf. Im Vorfeld des ersten Kreuzzugs gab es den sogenannten Volkskreuzzug, wo auch religiös begeisterte Menschen dem, ich nenne es mal professionellem Heer, vorweggezogen sind. Kann es sein, dass es sich hier um was Ähnliches handelt und man hat einfach gesagt, okay, das sind vergleichsweise junge Leute dieses Mal, also nennen wir es Kinderkreuzzug?
Ja, also der Brückenschlag zu dem sogenannten, da würde ich tatsächlich auch den sogenannten Volkskreuzzug, da würde ich mich sehr stark von distanzieren, weil Kinderkreuzzug kann man vielleicht noch ohne sprachliche Distanz oder Anführungszeichen verwenden, weil es ja durch die Peregrinatio Puerorum eigentlich ein Quellenbegriff ist. Ne? Volkskreuzzug ist kein Quellenbegriff. Sie werden in keiner Quelle vom Volkskreuzzug lesen. Das wird dann gerne wird auch von der ersten Welle des ersten Kreuzzugs gesprochen. Das geht ja auf einige Wanderprediger zurück, dieses Phänomen. Und auch, ja, auch da ist ähnlich wie beim Kinderkreuzzug die soziale Zusammensetzung anders als bei den späteren Heereskontingenten, die dann tatsächlich später 1099 Jerusalem erobern. Aber die neuere Forschung geht dazu, diese Distanz, die ältere Forschung schon terminologisch, wir haben es ja genannt, Volkskreuzzug, gerne wird auch mal vom Bauernkreuzzug gesprochen, die ältere Forschung sehr stark gemacht hat, die wird heute gar nicht mehr so stark gesehen. Eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen dem sogenannten Volkskreuzzug und den sogenannten Ritterkreuzzügen ist eigentlich vor allen Dingen der, dass diese Kreuzzugsheere, die später Jerusalem erobern und unter der Führung von bestimmten Hochadligen stehen, also sei es nun Bohemund von Tarent, der später Fürst von Antiochia wird, oder sei es Raimund von Toulouse, also der Graf von Toulouse, oder sei es Robert von der Normandie oder weitere Führer, Kreuzzugsführer, die sind militärisch erfolgreich. Und der sogenannte Volkskreuzzug, der unter der Führung auch militärisch, also auch des Kriegeradels steht, aber vor allen Dingen unter der Führung von Peter dem Eremiten, ist nicht erfolgreich. Das ist eins der wirklichen Differenzen, dass hier der militärische Erfolg ausbleibt. Man kann auch von bestimmte soziale Differenzen noch festmachen, dass weniger Kleriker in dem Reihen des sogenannten Volkskreuzzugs teilnehmen, aber diese soziale Differenz oder die Differenzen zwischen Volkskreuzzug und Ritterkreuzzug, so wie es früher gerne bezeichnet wurde, also zwischen den Kontingenten, die dann später Jerusalem einnehmen und dem Phänomen, was in eigentlich unmittelbar nach der Überquerung des Bosporus eigentlich dann scheitert, also das Kontingent, was Peter dem Eremiten folgt, scheint gar nicht so groß gewesen zu sein. Da wird aber gerne ein Brückenschlag gezogen zwischen Kinderkreuzzug und diesem Kreuzzug, der Peter dem Eremiten folgt, eben weil hier auch ein charismatisches Moment am Werk ist. Also Peter der Eremit soll laut der chronikalischen Überlieferung auch eine direkte göttliche Berufung für sich in Anspruch genommen. Und das wird auch vom Kinderkreuzzug, von den beiden namentlich festzumachenden Anführern dieses Phänomens behauptet. Ja, also so wird diese Analogie hergestellt. Aber eine direkte Verbindung wird es da sicherlich nicht geben. Also man kann nicht, also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, dass es eine offizielle Kreuzzugsbewegung gab und dann im Untergrund lief immer so ein populärer Kreuzzug ab, sondern wir müssen uns das eher vorstellen, dass es charismatische Führer gab, die über eine bestimmte Legitimation, nämlich eine direkte Berufung durch Gott, Herrschaft für sich beansprucht haben und diese Macht auch durchsetzen konnten, sei es nun Peter der Eremit, der im ersten Kreuzzug ein Heer versammelt hat um sich herum, oder die Führer des sogenannten Kinderkreuzzugs oder des Kinderkreuzzugs der Peregrinatio Puerorum. Da sind wir dann bei Stefan von Cloyes oder bei Nikolaus von Köln. Das sind diese beiden Führungsfiguren, die wir in den Chroniken festmachen können. Nur anders als Peter der Eremit, wissen wir noch, sind die Informationen, die wir über die haben, noch viel umstrittener. Auch bei Peter dem Eremiten ist es schon umstritten, was wir jetzt Sicheres über ihn sagen können. Aber ich denke, wir legen ja hier den Fokus eher auf die Anführer des Kinderkreuzzugs. Also sollten vielleicht da etwas näher drauf eingehen und über diese zwei Gestalten sprechen. Also beide sind sagenumwogen. Beide werden mitnichten in allen Chroniken als Anführer, als unumstrittene Anführer dieses Kinderkreuzzugs ausgewiesen. Das wird eigentlich namentlich werden die nur in relativ wenigen Chroniken erwähnt, ja. Aber in beiden Fällen steht hinter diesen etwas ominösen Figuren, also Stefan von Cloix und Nikolaus von Köln, eine direkte göttliche Berufung. Das ist das Verbindende. Ja? Also beide beanspruchen für sich laut dieser chronikalischen Überlieferung, von denen selber sind natürlich keine Texte überliefert, das hatten wir ja schon erwähnt. Übrigens auch nicht von Peter dem Eremiten, von dem ist auch kein Text überliefert. Die berufen sich aber diese beiden, ja, Jugendlichen, so werden die eigentlich in den Texten am ehesten, lassen die sich vom Altersspektrum her einordnen. Beide sollen von sich behauptet haben, Gott selbst. Im einen Fall ist es ein armer Pilger, der sich dann in dieser Szene, in der Chronik als Jesus Christus herausstellt. Im anderen Fall soll es ein Engel gewesen sein, der diesen Jungen berufen hat. Aber in beiden Fällen ist es halt eine direkte göttliche Berufung. Und das ist, wenn man das mal herrschaftssoziologisch definiert, charismatische Autorität par excellence. Ja, also charismatische Autorität definiert sich nach Max Weber dadurch, dass hier nicht durch eine Tradition, wie es beispielsweise beim Königtum der Fall ist, also durch eine Tradition Macht beansprucht wird oder halt auch nicht durch eine Bürokratie Macht beansprucht wird, sondern durch eine direkte persönliche Berufung. Ja? Ein etwas Außeralltägliches, so nennt das Weber. Hier die beiden Führer des Kreuzzuges, die kann man nun relativ sogar eindeutig diesem Herrschaftstypus zuordnen. Und desto überraschender ist es eigentlich, dass dieser Analogieschluss so selten in der Forschung gemacht wurde. Weil man muss sich eigentlich nur mal Webers Definition von charismatischer Herrschaft durchlesen, dann denkt man eigentlich, das passt fast eins zu eins. Ja? Passen diese beiden Anführer des Kreuzzugs hinein. Und sie ist also eine bestimmte Art. Und das finden wir auch. Und da haben wir diesen Link zum ersten Kreuzzug, diese Art der Autorisierung, ja, der Legitimisierung finden wir auch beim ersten Kreuzzug, aber auch beim zweiten Kreuzzug wieder. Ja, also es gibt immer wieder in der Kreuzzugsbewegung Platz für diese Typen. Was sehr, sehr interessant ist, weil dieser Handlungsspielraum für diese charismatischen Führer, also um das nochmal zu wiederholen, die sich nur über eine direkte Legitimation durch eine göttliche Berufung Macht beanspruchen. Ja. Diese Typen, ja, die finden sich in der gesamten Kreuzzugsbewegung sehr, sehr häufig, häufiger als es sonst im lateinischen Christentum der Fall ist. Ja. Also scheinbar ist das die Kreuzzugsbewegung irgendwie ein Handlungsspielraum, wo die besonders leicht dieser Typus Macht beanspruchen und auch erlangen kann. Das ist ja, sind ja zwei aneinander geknüpfte Sachen. Autorität zu beanspruchen, ist ja das eine, aber sie dann auch zu erlangen, und das ist sozusagen eine Massenbewegung wird, Leute schließen sich an, Autorität wird tatsächlich zu Macht, also Autoritätsbeanspruchung wird dann wirklich zu reeller Macht. Das ist etwas, was in den Kreuzzügen frappierend häufig auch für Leute möglich ist, die eigentlich traditionell keine Macht bekommen können. Also zum Beispiel bei Peter dem Eremiten, da wird in den Chroniken erwähnt, Gilbert von Nogent berichtet das, der soll vorher ein entlaufener Mönch gewesen sein. Ja, also das ist jemand, der jetzt traditionellerweise nicht ein ganzes Heer befehligt. Ja, dasselbe bei Stefan von Cloix, ja, ein Hirtenjunge, oder bei Nikolaus von Köln, wo man auch nicht ganz genau weiß, wo der herkommt, aber was man sicherlich weiß, ist, dass er kein Heer befehligen könnte. Ja? Also es sind eher Leute vom unteren Spektrum der Gesellschaft, die nun auf einmal Autorität erlangen. Und offensichtlich bietet die Kreuzzugsbewegung im Allgemeinen und der Kinderkreuzzug im Besonderen einen Handlungsspielraum für diese Typen.
Bis jetzt habe ich immer nur das Jahr 1212 erwähnt. Wir sollten, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer reinzoomen. Und auch wenn vieles Legende ist, was wissen wir über die Abläufe, eben auch diese Sammlung der Massenbewegung und wie die beteiligten, naja, später Anführer überhaupt dazu gekommen sind, eine Gruppe von Menschen auf diesen Kinderkreuzzug zu führen?
Ja, das ist tatsächlich die Frage der Chronologie. Und auch des Itinerars, also Itinerar bezeichnet man eigentlich traditionellerweise den Weg, den ein König oder jemand, der Urkunden ausstellt, zurücklegt. Also es gibt auch ein Itinerar des Papstes. Da geht die die traditionelle Geschichtswissenschaft folgendermaßen vor. Man schaut sich die Ausstellungsorte der Urkunden an und versucht dann über diese Ausstellungsorte der Urkunden einen Weg zu rekonstruieren. Das ist dann das Itinerar. Ja, Ita heißt Weg auf Latein. Das ist nun beim Kinderkreuzzug viel, viel schwieriger plausibel zu machen. Da muss man anders vorgehen. Da kann man dann sozusagen über die Einträge der Stadtchroniken, ja, also so vorgehen und schaut sich dann an, okay, wo werden die Jungen, die Pueri im Plural ja dann, wo werden die Jungen erwähnt? Und dann kann man darüber spekulieren, wie der Weg dieser Jungen war, in welche Stadt sie kommen. Also Sie sehen schon, das ist sehr, 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 sehr spekulativ. Ja, also das ist nicht handfest festzumachen. Ja, es kann ja auch einfach ein anderer Grund sein. Es kann ja auch sein, dass diese Botschaft, ja, dass da ein Massenphänomen offensichtlich stattgefunden hat, viele Jungen sich auf den Weg machen. Das ist ja irgendwie ein Faszinosum. Das interessiert ja heute noch nicht nur Historiker, sondern auch Journalisten oder auch Podcaster. Ja, und es kann nun sein, dass diese Information sich verbreitet hat und es deswegen in die unterschiedlichen Annalen geschafft hat. Es gibt natürlich auch einige Annalen, die wirklich dann erwähnen, die sind in unsere Stadt gekommen. Das ist aber selten der Fall. Ja, also was wir offensichtlich wissen ist, einige dieser Jungen sind irgendwann in Genua gelandet, ja, und wir wissen ziemlich sicher, dass einer der Startpunkte die Region um Köln herum war, ja, und der Name Stefan von Kör, habe ich ja schon erwähnt, wissen wir, es gab parallel auch noch eine Ansammlung in Frankreich um diese Stadt herum, ja, das ist aber allein schon der Zusammenhang, und zwar zeitgleich, beide im Jahr 1212. Allerdings der Zusammenhang, der ja erstmal nahe liegt, ja, dass irgendwie, man würde ja auf den ersten Blick nicht vermuten, dass in Frankreich und im Rheinland sich zeitgleich scharenweise Jungen auf den Weg gemacht haben oder sagen wir mal, Leute, die die Chronisten dann unter diesen Begriff pur gefasst haben, dass sie sich zeitgleich, parallel, spontan in Frankreich und in Deutschland auf den Weg gemacht haben, ohne dass da irgendein Zusammenhang besteht. Das Problem ist nur, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Wir können nicht sagen, wie der Zusammenhang zwischen dem deutschen Kontingent, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, der Pueri und dem französischen Kontingent der Pueri ist, das lässt sich nicht festmachen. Und auch der Weg, wie es abgelaufen ist, da würde ich nur sehr, sehr, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein, da ein Itinerat zu rekonstruieren. Ja. Was man noch eher sagen kann, ist, was sich in der Historiografie, die etwas näher über diese Züge berichtet, was die berichten. Ja, und da ist dann ganz interessant, da wird zum Beispiel bei Albrecht von Trafontaine, der berichtet, dass diese französischen Pueri, dass sie nach Marseille wollten und da über Marseille dann ins Heilige Land übersetzen wollten. Ja, und er berichtet dann davon, dass diese Jungen, die er als Kinder ausweist, die sollen dann von gewieften Händlern ausgetrickst worden sein und dann auf den nordafrikanischen Sklavenmärkten, also im muslimischen Herrschaftsterritorium, sollen sie dann verkauft worden sein. Das ist natürlich reine Legende. So sieht es die Forschung schon sehr, sehr lange. Und das ist aber auch immer wieder einer der Gründe, warum dieser Kinderkreuzzug für die heutigen Beobachter, egal ob es nun Wissenschaftler sind oder eher Journalisten oder auch Aktivisten, warum das so interessant ist, weil das, was Albrecht da berichtet, das ist regelrecht hanebüchend, ja, dass sich da irgendwelche Kinder ganz ohne militärische Versorgung, ganz ohne Vorbereitung, ohne Waffen auf dem Weg machen, um das Heilige Land zurückzuerobern. Und dann sozusagen wird diese Naivität auch noch von Sklavenhändlern ausgenutzt. Die werden ausgetrickst und landen dann sozusagen auf den Sklavenmärkten. Das lässt natürlich sämtliche Analogieschlüsse zu, um irgendwen, den man mit diesem Kinderkreuzzug assoziiert, dann in ein schlechtes Licht zu rücken. Ja, also ich würde gerade sagen, gerade diese starke Legendenbildung macht die Attraktivität des Kinderkreuzzugs für heutige Beobachter aus, eben weil man das für so faszinierend und unglaubwürdig und auch naiv halten kann, wenn man diesen Berichten trauen will. Ja, also das muss man natürlich immer sehr mit Vorbehalt genießen, weil natürlich sind das chronikalische, historiografische Berichte. Das heißt noch lange nicht, dass das wirklich sich so zugetragen hat. Ja?
Also der Weg war nicht klar, aber das Ziel, man wusste, die wollten nach Jerusalem und nicht wie andere Kreuzzüge, zum Beispiel nach Ägypten, nach Damiet, und die waren auch keine Unterstützung für die seit mehreren Jahren laufenden Kämpfe gegen die Albigenser oder Katarer.
Ja, das ist tatsächlich ein relativ unstrittiger Punkt. Ja, das ist also vieles umstritten bei dem Phänomen, aber das ist tatsächlich relativ eindeutig. Sämtliche Chronisten, wirklich alle, es gibt, glaube ich, nicht einen Fall, der das nicht erwähnt, der ausweist, dass die ins Heilige Land nach Jerusalem wollen und dass sie den Seeweg einschlagen wollen. Das ist eigentlich ganz klar. Also wir wissen, dass das war das Ziel, und es war nicht das Ziel, beispielsweise jetzt den Albigenserkreuzzug, der ja im vollen Gang ist, irgendwie zu unterstützen. Darum geht es nicht. Ja, also das wäre jetzt wahrscheinlich etwas zu weit, den Albigenserkreuzzug aufzumachen. Also das ist eine Kreuzzugsbewegung, die auch unter dem Zeichen des Kreuzes stattfindet, die allerdings anders als der Kinderkreuzzug vom Papst sanktioniert, also mit Privilegien ausgestattet wurde und auch ausgerufen, propagiert wurde. Der richtet sich aber gegen die südfranzösischen Albigenser, die also um die Stadt Albi herum danach bezeichnet sind, die auch als Katarer in der Forschung bezeichnet werden, die auch noch in Norditalien aufkommen. Im Piemont gibt es auch noch Katarer an der Zeit, und das ist eine andere Front, könnte man sagen, der Kreuzzugsbewegung. Ja, also hier geht es nicht mehr um die Rückeroberung des Heiligen Landes und auch nicht mehr die als Sarazeni bezeichneten Muslime sind die Gegner, sondern eine christliche Splittergruppe sozusagen, ja, die sich selber natürlich nicht als Katarer oder als Albigenser bezeichnen, sondern einfach als Boni Homines, ja, also als gute Menschen bezeichnen die sich. Aber ohne da jetzt zu nah eingehen zu wollen, damit stehen offensichtlich der Kinderkreuzzug nicht in Zusammenhang. Was allerdings es für einen Zusammenhang gibt, ist, es gibt ein chronikalisches Zeugnis, dass sie gefragt werden sollen gefragt worden sein von den Passanten, die das sich angeschaut haben, die am Wegrand standen und gefragt haben, wie könnt ihr denn glauben, dass ihr das Heilige Land zurückerobern könnt, ne, wo das doch einige, das ist die, wo, obwohl es doch die Ritter, die schwer bewaffneten, obwohl die es nicht geschafft haben. Ja, und da sieht man schon, dass man zeitgenössisch darüber gegrübelt hat, wie soll das denn funktionieren? Und die Poeri, also die Jungen, sollen geantwortet haben, sie vertrauen auf Gott, der wird für sie eingreifen. Und tatsächlich auch dieser Glaube, dass eigentlich nicht die militärische Stärke über Sieg oder Niederlage im Kreuzzug entscheidet, sondern Gottvertrauen, das entscheidend ist. Das ist etwas, was wir tatsächlich auch schon während des ersten Kreuzzuges beziehungsweise in der historiografischen Reflexion, also das, was dann die Chronisten später geschrieben haben, was wir festmachen können. Also die Idee, dass es gar nicht so sehr darum geht, sich militärisch besonders gut vorzubereiten, eine gewiefte Taktik zu haben, den Gegner irgendwie zu überrumpeln oder dergleichen oder durch Truppenstärke oder Versorgungswege irgendwie militärisch das Phänomen zu entscheiden, den Krieg zu entscheiden, sondern dass vor allen Dingen das Gottvertrauen entscheidend ist, ob man gewinnt oder ob man verliert. Und diese Idee treiben offensichtlich die Poeri, also die Jungen, die Kinder oder wer auch immer sich hinter diesem Begriff verbergen mag, treiben die auf die Spitze. Weil die Idee ist ja naheliegend, wenn man denkt, wie die Teilnehmer des ersten Kreuzzuges, dass man, wenn man sündigt, unterliegt, ja, wie beispielsweise die Interpretation war, warum man in Antiochia so lange belagert wurde und es alles auf alles aussah, also während des ersten Kreuzzugs in Antiochia 1098, da sah alles nach militärischer Niederlage aus. Man erobert zwar die Stadt, wird dann aber seinerseits in der Stadt von einem Entsatzheer vom Atabek von Mossul, Kerbuga, belagert. Da sieht alles nach Niederlage aus. Und dann findet man, so berichten es die, zumindest Raimund von Agier, berichtet es, dass er dass die heilige Lanze gefunden wird und danach soll dann ein Sieg errungen werden. Und dann deuten die Chronisten, fragen sie sich, wie kann das denn sein? Und dann ist die naheliegende Antwort, die man da findet von Seiten der Chronisten, dass man sich Gott wieder zugewandt hat und vorher gesündigt hat. Also sozusagen die Niederlage ist wie eine Strafe für die Sündhaftigkeit. Ja? Und wenn man diese Idee sozusagen weiter fast schon folgerichtig durchdenkt, dann würde man ja denken, könnte man auf die Idee kommen, und offensichtlich war diese Idee, stand hinter dem Kinderkreuzzug, wenn man nur besonders rein ist, ja, und besonders gottgefällig handelt und nicht sündigt, dann braucht man gar keine Waffen, weil dann wird es Gott für einen schon richten, etwas erlaubt gesagt, ja. Und offensichtlich stand diese Idee dahinter. Und so kann eigentlich auch dieser Widerspruch aufgelöst und beziehungsweise erklärt werden, warum die glauben, ohne Waffen das erreichen zu können, was dem dritten Kreuzzug nun unter der Leitung der größten Fürsten der damaligen Zeit nicht gelungen ist. Ja? Also das scheint irgendwie die Erklärung zu sein. Und so bettet es sich sozusagen auch in die weitere Kreuzzugsbewegung eines sozusagen eins auf die Spitze treiben, eine Übersteigerung des klassischen Deutungsmusters, dass der Kreuzzug ein Gotteskrieg ist.
Sie haben jetzt, wenn Sie von den Poeri sprachen, ganz oft Jungen gesagt. Waren das wirklich nur Jungen oder waren da auch Mädchen mit dabei?
Eine interessante Frage, ja. Also erstmal rein terminologisch betrachtet heißt natürlich Poeri Jungen. Ja, das lässt wenig Handlungsspielraum zu, ja. Also das ist ein sehr klar definierter Begriff, ja. Also dann würde man dann, wenn man Mädchen bezeichnen wollen würde oder jetzt irgendwie Jugendliche, die sozusagen was beiderlei Geschlecht umfasst, da würde man andere Begriffe benutzen. Also das Entscheidende ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage, würde ich mal behaupten, waren da auch Mädchen bei, sondern was meint denn diese Chiffre Pueri jetzt im Plural überhaupt? Was verbirgt sich dahinter? Sie haben ja schon vielleicht gemerkt, ich habe häufig sozusagen diese Jungen oder die Knaben, wie das auch gerne übersetzt wird, dann in Anführungszeichen gesetzt oder beziehungsweise habe das dann relativiert, weil in der Forschung sehr, sehr umstritten ist, wer denn die Teilnehmer tatsächlich waren. Ja, also einige Chronisten stellen es wirklich so hin, als wären das hauptsächlich Kinder gewesen, ja, und zwar Jungen. Ja. Die Forschung, gerade die sozialgeschichtliche Forschung, dann der 70er Jahre vor allen Dingen, die hat dann betont, dass eigentlich sich hinter diesem Begriff eher eine soziale Klasse verbirgt. Also dass da gar nicht hauptsächlich nur Jungen, also Minderjährige gezogen sind, sondern vor allen Dingen, so wurde das dann bezeichnet, das Landproletariat. Also sehen Sie schon, in welche Interpretationsrichtung das vor allen Dingen geht. Also da gibt es natürlich auch so ein bisschen Anschlüsse sozusagen an die marxistische Geschichtsschreibung. Da sozusagen in diese Richtung kann man es gehen. Also dass man sozusagen vor allen Dingen auf soziale Klassen schaut. Ja, da hätte man dann natürlich auch dann Frauen und Mädchen darunter zählen können. Ja, also das war diese Interpretation. Davon ist die moderne Forschung aber jetzt andererseits wieder abgerückt, weil man kann die Jugendlichkeit die ja mit dem Begriff Pueri im Plural mitschwingt, die kann man nicht so einfach wegdiskutieren, weil eigentlich alle Chronisten, egal ob sie nun sehr negativ oder sehr positiv diesem Phänomen gegenüber eingestellt sind, die betonen das und stellen die entweder halt in den Fokus, um zu sagen, wie lächerlich das Unterfangen war, oder stellen die positiv heraus, und das Gottvertrauen wollen sie darüber dann betonen, weil Jugendlichkeit und Kindlichkeit kann natürlich mehrere Assoziationen wecken, kann natürlich für Reinheit stehen, kann auch für Naivität stehen. Ja? Und je nachdem, welchen Aspekt man nun an dem Kinderkreuzzug betonen wollte, haben die Chronisten andere Bedeutungsnuancen von dem Begriff pur aufgerufen. Wenn sie jetzt der Überzeugung waren, dass da ein besonderes Gottvertrauen hintersteht und dass sie eigentlich im richtigen Geist beseelt gewesen seien, dann nennen sie das, um die Unschuld der Jungen in den Fokus zu stellen und dann auch dann eigentlich die Hoffnung zu betonen, dass Gott tatsächlich für die eingreifen wird. Wenn es nun eher darum geht, die Naivität herauszustellen, dann wird eher diese Seite betont. Ja? Aber immer geht es in den Chroniken darum, junge Menschen in den Fokus zu stellen. Ja? Die Frage, wie viele Mädchen und ob Mädchen daran teilgenommen haben und ob es überhaupt Mädchen waren oder dann halt junge Frauen oder Frauen der unteren sozialen Schicht, das wäre dann eine weitergehende Frage, die man eigentlich genauso wenig beantworten kann wie die Frage, waren das jetzt eher Knechte, also sozusagen das untere Spektrum der sozialen Skala, die da mitgezogen ist, oder waren es tatsächlich Kinder im eigentlichen Sinn? Das wird sich nicht klären lassen. Was wir sagen können ist, der Begriff wird benutzt und das semantisch, die semantische Spanne umfasst schon viel. Also es kann auch puer kann auch sich zum kann auch Knecht meinen, aber viele Chronisten belassen es nicht dabei, nur den Begriff puer oder pueri zu verwenden, sondern betonen ausdrücklich das junge Alter. Also das, was wir jetzt heute als Kinderkreuz bezeichnen, der kindliche Charakter der Teilnehmer, das junge Alter, das wurde schon zeitgenössisch immer wieder betont.
Das Ziel war klar, das Ziel war Jerusalem, das heilige Land, aber dort kommt niemand von diesem Kreuzzug an. Sie hatten ja schon von diesem, ich nenne es mal Gerücht gesprochen, dass die zu großen Teilen auf Sklavenmärkten verkauft wurden. Wissen wir darüber hinaus etwas über das Schicksal der an diesem Kinderkreuzzug teilnehmenden Personen?
Es wäre natürlich eine interessante Frage, wenn man das klären konnte. Was ist passiert? Sind sie einfach nur nach Italien gezogen, an die Küste, haben dann da auf das Meerwunder gewartet? Das ist ausgeblieben. Was haben sie dann gemacht? Aber wir betreten halt bei diesen Fragen das im Bereich der Spekulation. Was wir sagen können, ist, dass sich die zeitgenössischen Chronisten, aber auch die später Schreibenden, ja, also die mit deutlichem zeitlichen Abstand darüber schrieben, dass die sich sehr, sehr gerne an diesen Spekulationen beteiligt haben. Also diese Fantasie, die dieses Phänomen anregt, ja, auf diese Gedankenexperimente haben sich schon die Zeitgenossen eingelassen und da kann man eigentlich alles finden. Ja. Man kann dann finden, dass sie ziehen dann zum Meer, dann bleibt das Wunder aus und dann ziehen einige enttäuscht zurück, andere bleiben dort und je nachdem, wie wenn die Chronisten eher gehässig sind, also dem Phänomen negativ gegenüberstehen, dann kutieren sie das sehr, sehr hämisch und sagen, ja gut, sie wurden dann verlacht, sie sind stolz hingezogen und haben gesungen und sind dann irgendwie mit hängendem Kopf, sind sie zurückgezogen. Ja, da spricht dann natürlich die pure Häme dahinter. Andere berichten dann allerdings auch, die dem eher positiv gegenüberstehen, dass das Gerücht zum Papst gelangt sein soll und der soll gesagt haben, als er dann davon ahnt, also diese Jungen, die beschämen uns, während wir schlafen, schreiten sie zur Rettung Jerusalems oder werden sozusagen aktiv. Ja, das ist natürlich, das wird Papst Innozent so nie gesagt haben. Ja, das ist eine Zuschreibung. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Papst sich selbst in ein derartiges schlechtes Licht gerückt hat, ja, also derartige Selbstkritik geäußert hat. Das ist unglaubwürdig, aber es zeigt, wie die Zeitgenossen versucht haben, die Resultate und auch die Reaktionen je nach ihrer Perspektive darzustellen. Aber wie jetzt tatsächlich das Schicksal der Jungen war, das wissen wir nicht. Einige Chronisten, das ist auch eine interessante Episode oder eine Anekdote vielmehr eigentlich, die versuchen sogar dann zu späteren populären Phänomenen wie dem Schäferkreuzzug Verbindungen herzustellen, weil einer dieser Jungen, die nun vom Kinderkreuzzug verkauft wurden auf die Sklavenmärkte, soll dann später als erwachsener Mann zurückgekehrt sein und soll dann ein Anführer des Schäferkreuzzugs geworden sein. Das ist natürlich alles überhaupt nicht belegbar. Es zeigt nur, wie die Zeitgenossen schon versucht haben, Kausalverbindungen zwischen Ereignissen herzustellen. Ja? Und auch, dass man vielleicht zeitgenössisch ähnlich die Fantasie anregt, wie das bei heutigen Beobachtern noch ist. Weil ich denke, die Tatsache, dass der Kinderkreuzzug in Zeitschriften oder auch in anderen Formaten besprochen wird, häufiger noch als andere geschichtliche Phänomene. Es gäbe ja auch Alternativen, ja, ist ja kontingent. Also es ist ja auch mal anders möglich. Wir könnten ja auch hier heute über, sagen wir, Alltagsleben im Mittelalter sprechen. Oder man könnte auch über das Urkundenwesen sprechen oder die königlichen Pfalz oder dergleichen mehr. Aber häufig wird dann doch über den Kinderkreuz gesprochen. Und ich denke, weil es einerseits faszinierend ist, weil uns die Gedanken, die dahinter stecken, die Grundkonzeption so fremd erscheint, ja, also dieses Gottvertrauen, das erscheint uns häufig, heute vor allen Dingen als Ausdruck purer Infantilität, ja, als auf die Spitze getriebene Naivität. Und gleichzeitig eignet es sich, das hatte ich ja schon erwähnt, besonders gut dafür, um moderne Jugendphänomene in ein schlechtes Licht zu rücken. Ja, also es gibt sozusagen Anknüpfungsmöglichkeiten und das wird auch getan. Also es wird in den seltensten Fällen, wenn jetzt in Tageszeitschriften oder Wochenzeitschriften darüber berichtet wird, dann wird in den seltensten Fällen der Analogieschluss zur heutigen Zeit ausgelassen, ja, obwohl diese Bezüge natürlich anachronistisch sind. Also man kann keine Kausalität zwischen dem Kinderkreuzzug und modernen Phänomenen herstellen, ja. Aber das ist verlockend, weil der Kinderkreuzzug halt zu einer Chiffre für Unvernunft und für Infantilität geworden ist. Deswegen ist er so populär, denke ich.
Zusammengefasst, damit wir da nochmal einen Überblick bekommen. Was ist, um es mit Ranke zu sprechen, passiert oder moderner gesprochen, was sind plausible Rekonstruktionen der Ereignisse und was können wir mit einiger oder sehr viel Sicherheit in das Reich der Legenden verbannen, wenn es um die Ereignisse des Jahres 1212 geht?
Ja, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es um 1212, auch das Datum ist relativ unumschritten, weil es die Chroniken alle übereinstimmen, berichten ist, dass es zu einer Massenbewegung offensichtlich kam von Menschen, die die Zeitgenossen als Pueri bezeichnen, also als jung. Und dass deren Ziel es offensichtlich war, auf den Spuren des ersten Kreuzzugs und der anderen Kreuzzüge danach das Heilige Land zu befreien. Und das wollten sie offensichtlich waffenlos tun. Das berichten nämlich eigentlich auch alle Chronisten übereinstimmend. Was wir auch mit ziemlicher Sicherheit wissen, ist, dass es parallel in Deutschland oder auf dem Boden des heutigen Deutschlands und auf dem Boden des heutigen Frankreichs parallel derartige Phänomene gab. Das wissen wir mit Sicherheit. Und wir wissen auch mit absoluter Sicherheit, dass diese Massenbewegung nicht im Heiligen Land angekommen ist. Eigentlich alles, was sich darüber hinaus bewegt, da betreten wir eigentlich schon den Boden der Spekulation. Also Sie sehen, es ist sehr, sehr wenig bekannt. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir auch keine Primärzeugnisse, keine sogenannten Ego-Dokumente von den Poeri überliefert haben. Was man mit Sicherheit ausschließen kann, ja, auch das ist schon heikel. Also was man zumindest als unplausibel und eher als spekulativ abtun kann, ist die Frage, wie viele Kinder gab es denn? Ja? Wie war die Route, die genaue Route? Das ist eher spekulativ. Zumindest wenn man die genaue Route festlegen will. Man kann durchaus sagen, dass Stationen kann man festmachen. Ja? Also dass viele einige dieser Pueri in Genua ankamen und offensichtlich die Alpen überquert haben. Ja, das können wir offensichtlich feststellen. Und dass sie auch in Köln und im Umland, im Rheinland sich gesammelt haben. Ja, das wissen wir. Aber jetzt die genaue Reiseroute festmachen zu wollen, da betreten wir den Bereich der Spekulation. Beispielsweise, welchen Alpenpass haben die benutzt? Das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Wurden die wirklich ausgetrickst von Sklavenhändlern? Das wissen wir nicht. Wie viele von denen wurden dann tatsächlich in die Sklaverei verkauft? Auch das ist Spekulation. Ja, wie viele von denen sind dann tatsächlich in ihre Heimat zurückgekommen? Auch das können wir zahlenmäßig nicht festmachen. Das wissen wir alles nicht. Wir betreten eigentlich schon fast den Boden der Spekulation, wenn wir fragen, waren es denn nun Jungen, also Kinder, oder waren es vor allen Dingen vornehmlich Leute des unteren sozialen Spektrums, die aber eben keine Kinder waren, sondern Erwachsene. Ja, allein schon, wenn man das ausdifferenzieren will, wird es schwierig, da wirklich valide Aussagen treffen zu können. Ja, das kann man nur abwägen, man kann nur Plausibilitätserwägungen dann anstellen. Ja. Also um das mal so ein bisschen einzuordnen, ich würde sagen, es gibt doch durchaus mehr Spekulatives, was mit dem Phänomen einhergeht, als dass wir wirklich, wirklich im rankischen Sinne eigentlich feststellen können.
Dafür finde ich es beeindruckend, dass wir, wenn wir so wenig sicher wissen, eine Stunde darüber schon gesprochen haben. Ich will aber dann trotzdem noch von diesen Legenden, die sich ja auch spinnen, wegkommen Richtung wissenschaftliche Erforschung. Also wann hat man aufgehört, sich Dinge über den Kinderkreuzzug auszudenken und hat damit angefangen, was wir heute als ernsthafte geschichtswissenschaftliche Erforschung nennen können?
Naja, also eines der wichtigsten Kippmomente oder sozusagen der Entstehungspunkt der modernen Geschichtswissenschaft ist sicherlich das 19. Jahrhundert, als sozusagen die kritische Wissenschaft, übrigens interessanterweise, die historisch-kritische Methode ist zeitgleich in der Theologie, also in der Auslegung in der Bibelwissenschaft, als auch in der Geschichtswissenschaft entstanden. Und es ist noch überhaupt nicht erforscht und ausgemacht, was zuerst kam und wie sich diese beiden Disziplinen, diese historisch-kritische Methode, gegenseitig bedingt haben. Also die Idee der historisch-kritischen Methode ist ja, dass wir zu den Quellen gehen müssen, dass wir die Quellen kritisch einordnen müssen. Wir müssen herausfinden, wer hat diese Quelle geschrieben, wann hat er geschrieben, mit welcher Darstellungsabsicht, die sogenannte Causa Scribendi, also der Grund, warum überhaupt geschrieben wurde. Ja? Dass wir das alles herausfinden müssen, dass wir die Quellen kritisch gegeneinander abwägen müssen, ja? Um eine Tendenz des Autors nach Möglichkeit, das war sozusagen das Ziel von Ranke, ausschalten zu können, also neutralisieren zu können, dass wir zu einem möglichst neutralen Bild kommen können, dass wir möglichst viele Handschriften eines Textes erfassen müssen, die wir dann in den sogenannten Editionen dem Leser zugänglich machen. All das ist vor allen Dingen besonders stark im 19. Jahrhundert zur wissenschaftlichen Leitmaxime geworden. Und im Zuge dieser Leitmaxime ist alles das, was sich nicht mit dieser Methode sicher festmachen lassen kann. Also vor allen Dingen Wundergeschichten, nicht belegbare Episoden, ist eigentlich in den Bereich der Legende und der Fabel verschoben worden oder verbannt worden. Und man hat nicht mehr danach gesucht. Ja? Beispielsweise auch beim ersten Kreuzzug die Autorisierung von Peter dem Eremiten, von dem wird berichtet, dass er während einer ersten Wallfahrt in Jerusalem war und da soll ihm dann am Grab in der Grabeskirche Jesus Christus erscheinen sein und ihm aufgetragen haben, den Kreuzzug zu initiieren. Ja, das wurde dann relativ schnell als unplausibel im Lichte der historisch-kritischen Methode erwiesen. Man hat das dann einfach als Legende abgetan. Man hat aber beispielsweise nicht mehr danach gefragt, welche Funktion hat denn dieser Wunderbericht in den Kreuzzugsgeschichten? Ja, also welche narrative Bedeutung hat es denn? Das sind eher wiederum Ansätze, die in den letzten Dekaden aufgekommen sind. Ja, dass man diese vermeintlichen Legenden wieder als wichtige historische Texte oder Textabschnitte berücksichtigt und danach fragt, welche narrative Funktion hat das. Das heißt nicht, dass man dann das plausibilisiert und sagt, das ist tatsächlich passiert. Das natürlich nicht. Aber man fragt dann danach, warum die Chronisten das so stark gemacht haben, warum sie einen Peter dem Eremiten mit einer direkten göttlichen Berufung ausgestattet haben, warum sie so viel Seiten, Pergamentseiten, also Kuhhaut im weitesten Sinne mit diesen vermeintlichen Legenden beschrieben haben. Ja? Das heißt, es gibt quasi eine Verschiebung auch wieder in der Geschichtswissenschaft in den letzten Dekaden. Aber man kann sagen, ab dem 19. Jahrhundert hat diese Wandlung stattgefunden, dass man vor allen Dingen Quellenkritik betreibt, dass man danach fragt, was eigentlich passiert ist. Ja? Und da müsste man beispielsweise den Bericht von Albrecht von Trafontaine, den könnte man eigentlich gar nicht als glaubwürdig über den Kinderkreuzzug zu Rate ziehen. Ja? Aber wenn man andere Frageperspektiven einnimmt, ja, dann kann es auch wieder interessant sein. Ja. Natürlich können wir nicht hinter Ranke zurückgehen. Also wir müssen natürlich weiterhin danach fragen, quellenkritisch einordnen, was wissen wir über den Text, was wissen wir über die Autoren, was wissen wir über die Handschriften, wie ist die Überlieferungslage dergleichen mehr. Das ist natürlich nach wie vor wichtig, aber man kann auch nach den vermeintlichen legendarischen oder legendenumwogenen Partien fragen. Nur halt eben nicht danach fragen, ob das wirklich passiert ist. Das führt nicht weiter, sondern man kann nach dem Sitz, nach dem Platz, nach der narrativen Funktion derartiger Passagen, Episoden fragen.
Und das ist jetzt auch meine abschließende Frage, und zwar zur aktuellen Erforschung. Ich nehme mal an, dass es jetzt keine großen neuen Projekte gibt, um die Ereignisgeschichte des Kinderkreuzzugs zu analysieren, wobei vielleicht liege ich da auch falsch, aber der Hauptpunkt liegt doch wahrscheinlich dann jetzt eher eben in dieser Erforschung der Erzählungen, der Legenden, der Narrative, die sich darum über die Jahre und Jahrhunderte entwickelt haben.
Tatsächlich, ja. Das ist also, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, mir ist aber kein Forschungsschwerpunkt oder eine Dissertation oder eine andere Qualifikationsschrift bekannt, die sich jetzt tatsächlich mit diesen positivistischen Fragen beschäftigt. Das heißt, welche Route haben die Pueri genommen? Wann sind sie wo angekommen? Wie viele waren es? Ja, das wären ja klassisch Fragen, die die traditionelle Geschichtswissenschaft im Anschluss auch an Leopold von Ranke interessiert hätten. Tatsächlich glaube ich, wenn Forschung dazu betrieben wird, geht es eher um die Narrative und auch die Erzählabsichten und dergleichen mehr und die Konstruktion, ja, und auch das Nachleben, ja, also wie sozusagen diese Legenden oder vielleicht ist Legende auch gar nicht der richtige Begriff. Hans-Werner Götz, sehr bekannter Hamburger Medievist, spricht dann eher von Geschichtskonstruktion. Ja? Wie haben die fortgelebt? Ja? Dem wendet man sich eher zu. Das hat auch den schlicht und ergreifend den Vorteil. Hinsichtlich dieser Fragen ist natürlich die Textbasis viel verlässlicher. Wenn ich danach frage, warum wird ein Nikolaus von Köln als gottgeleiteter Prophet dargestellt. Ja, und wie wird in den Quellen Autorität zugeschrieben über göttliche Berufung? Ja, und welche transzendenten Gestalten werden hier in Anspruch genommen? Dann lässt sich das relativ gut auf der Grundlage der Quellen beantworten. Wenn ich allerdings danach frage, wie viel waren es denn? Dann ist es schon schwieriger. Ja, also es ist immer eine Frage, was lässt sich denn auch aus den Quellen wirklich gut beantworten? Und diese harten Fakten lassen sich auf den Quellen leider sehr, sehr schlecht herausdestillieren, wohingegen die Narrative und die Erzählstrategien sich halt rekonstruieren lassen. Musik.